Herzlichen Dank für die Einladung. Es ist ja schon jetzt ein ziemliches Zeitchen her, dass ich da bei euch war. Das haben wir Corona zu verdanken. Wir sind dann nicht mehr können stattfinden und dann, glaube ich, als es stattgefunden hat, ist dann der Termin mir nicht gegangen. Und jetzt haben wir mich nochmal eingeladen, also ganz herzlichen Dank. Das freut mich sehr, dass ihr da mich einladet. Und mittlerweile gehöre ich ja auch zur Spezies Senioren. Ich bin also auch pensioniert worden und von daher gehöre ich jetzt ja so auch in die Gattung von dem Dings. Genau. Das Kind in der Krippe steht im Zentrum von Weihnachten. Gott wird Mensch. Gott wird als Mensch geboren. Das ist eigentlich die zentrale Weihnachtsbotschaft. Die Engel haben das den Hirten gesagt und angekündigt, das grossartige Ereignis. Heute ist schon in der Stadt Davids ein Retter geboren worden. Es ist Christus, der Herr. Doch weder die Hirten noch Maria und der Josef haben geahnt, wie hoch der Preis ist für die Rettung. Um uns verlorene Menschen zu retten, hat Jesus für uns die Strafe müssen zahlen. Und darum hat er eine schreckliche Hinrichtung über sich ergehen lassen müssen. Und Weihnachten ist Fest von der Liebe, nicht weil das Kind in der Krippe so herzig gewesen wäre, sondern weil Jesus mit seinem stellvertretenden Sterben für uns das Liebeszeichen für Gottes Liebe schlechthin ist. Wenn mich jemand fragt, was ist Gottes Liebe, dann gibt es für mich nur eine Antwort. Jesus, der am Kreuz für meine Schuld gestorben ist. Das ist kein Gefühl. Liebe Gottes ist eine Tat. So schreibt Johannes, denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder daran ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Weihnacht, ihre tiefste Bedeutung kann man nur verstehen, wenn man begriffen hat, was Jesus am Kreuz für uns da hat. Ich kann so verstehen, wie man in die Krippe schaut und nicht nur das Jesuskind sieht, sondern das Kreuz. Dann hat man begriffen, warum das Weihnachtsfest so wichtig ist. Die Hirten sind also zu der Krippe geeilt. Und es ist bei uns Tradition in der Adventszeit und Weihnachtszeit, dass wir zur Erinnerung an das Ereignis Krippen aufstellen. Und da haben wir ganze schlichte Krippe, Futterkrippe mit dem Kind, wo Maria und Josef im Zentrum stehen. Ein Hirte mit seinem Schaf symbolisiert die Hirtengruppe und auch ein Engel steht dabei, obwohl im Stall kein Engel erschienen ist. Aber Engel begleitet die ganze Ereignis und Geburt von Jesus. Zur Krippe gehören an vielen Orten auch die drei Könige. Und mit der Geschichte der drei Könige werden wir uns heute beschäftigen. Doch, das muss ich richtigstellen, es sind eigentlich gar keine Könige gewesen. In der Erzählung von Matthäus werden nur zwei Könige erwähnt. Der eine König ist der Herodes und der andere König ist Jesus. Aber es wird nicht von drei Königen gesagt. Die Männer aus dem Morgenland werden in der griechischen Grundschrift vom Neuen Testament heisst dort Magoi. Man kann es als Mager oder Magier übersetzen. Aber Magier hat nichts mit Zauberei zu tun und nichts mit Wahrsagerei. Die Männer haben wahrscheinlich zu einem Volksstamm der Meder gehört und zur vornehmen Priester- und Gelehrtenklasse. Und vermutlich haben sie so eine Stellung und Aufgabe gehabt, ähnlich wie die Leviten im Volk Israel. Offensichtlich haben sie sich nicht nur mit heidnischer Theologie, sondern auch mit Naturwissenschaft beschäftigt und dazu gehört auch die Sternkunde. Und als gescheite Ratgeber von ihrem König sind sie bei wichtigen Staatsgeschäften als Ratgeber beizogen worden. Und darum übersetzen wir die Männer bezeichnen wir meistens mit Weisen und weniger mit Magiern, weil das würde eine falsche Assoziation hervorrufen. Also die Weisen aus dem Morgenland, das finde ich, ist gut übersetzt. Übrigens ist die Idee entstanden, es würde sich bei diesen Männern um Könige handeln, etwa so im 5. Jahrhundert nach Christus. Die altkirchlichen Gelehrten haben aufgrund der Dreizahl der Geschenke darauf geschlossen, dass es drei, die weisen drei Könige gewesen sind. Und im 8. Jahrhundert hat man dann gemeint, wir kennen jetzt auch noch die Namen von diesen drei. Oder man hat ihnen einfach Namen gegeben, Kasper, Melchior und Balthasar. Der Matthäus berichtet lediglich, dass die Weisen aus dem Morgenland gekommen sind und mit grosser Wahrscheinlichkeit handelt es sich da um eine Gruppe von Weisen, wahrscheinlich mehr als drei, vielleicht 10, 20 Leute miteinander. Und da die Weisen mit den Hirten zusammen in der Krippe aufgestellt werden, könnte der Eindruck entstehen, dass der Besuch fast gleichzeitig stattgefunden hat. Die Hirten, und dann sind die Weisen gekommen. Es ist aber anzunehmen, dass die Weisen erst ein halbes Jahr bis zwei Jahre nach der Geburt von Jesus nach Bethlehem gekommen sind. Zwei Punkte weisen darauf hin. Zum Ersten berichtet der Matthäus, dass die Weisen Jesus in einem Haus in Bethlehem besucht haben. Also sie sind dann offensichtlich bereits in einem Haus gewesen und nicht an der Futterkrippe. Maria und Josef sind also umgezogen gewesen. Und zum anderen erkundigt sich der Herodes ganz genau über den Zeitpunkt, an dem die Weisen den Stern das erste Mal gesehen haben. Und aufgrund von dieser Information hat er später leider alle Buben unter zwei Jahren töten lassen. Darum können wir davon ausgehen, dass die Weisen erst ein halbes bis zwei Jahre nach der Geburt von Jesus nach Bethlehem gekommen sind. Und nachdem wir jetzt alle möglichen Missverständnisse geklärt haben, hören wir doch einmal, was uns berichtet wird. Da Jesus geboren war zu Bethlehem in Judäa, zur Zeit des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem und sprachen: Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, ihn anzubeten. Als das der König Herodes hörte, erschrak er, und mit ihm ganz Jerusalem. Und er ließ zusammenkommen alle Hohepriester und Schriftgelehrten des Volkes und erforschte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Und sie sagten ihm: Ja, in Bethlehem, in Judäa, denn so steht es geschrieben durch den Propheten. Und du, Bethlehem im Land Juda, bist mitnichten die kleinste unter den Fürsten Judas, denn aus dir wird kommen der Fürst, der mein Volk Israel weiden soll. Da rief Herodes die Weisen heimlich zu sich und erkundete genau von ihnen, wann der Stern erschienen wäre, und schickte sie nach Bethlehem und sprach: Zieht hin und forscht fleißig nach dem Kindlein, und wenn ihr es findet, so sagt mir es wieder, dass auch ich komme und es anbete. Als sie nun den König gehört hatten, zogen sie hin, und siehe, der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, ging vor ihnen her, bis er über dem Ort stand, wo das Kindlein war. Da sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut und gingen in das Haus und sahen das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an und taten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und da ihnen im Traum befohlen wurde, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg wieder in ihr Land. Jesus ist in der Regierungszeit vom König Herodes geboren. Der Herodes hat regiert von 37 bis 4 vor Christus. Aufgrund von einem Fehler in der dionysischen Zeitrechnung ist die Geburt von Jesus ein bisschen spät angesetzt. Das heisst, Jesus ist eigentlich 6 vor Christus geboren. Der Herodes war ein mächtiger Herrscher, der ständig Angst hatte, man könnte ihn ermorden, um die Herrschaft, die er hat, an sich zu reissen. Das war damals auch tatsächlich oft der Fall gewesen. Selbst römische Kaiser sind immer wieder mal ermordet worden, entweder verstochen oder vergiftet, weil andere haben wollen an die Macht kommen. Beim Herodes hat die Angst, je älter er geworden ist, immer krankhaftere Züge angenommen. So hat er alle Leute, bei denen er vermutet hat, sie könnten ihm gefährlich werden, alle ermorden lassen. Selbst seine engsten Verwandten hat er töten lassen, zum Beispiel seinen Schwager Aristobul, seine Frau Marianne, wo er übrigens nachher noch lange darüber getrauert hat, hat eigentlich seine liebste Frau hat er ermorden lassen. Und Mutter von ihnen auch, Alexandra. Er hat sich nicht mal gescheucht, seine einzigen Söhne, seine eigenen Söhne Aristobul, Alexander und Antipater zu ermorden. Die Liste von dem Mord, den er begangen hat, ist sehr lang. Josephus, ein jüdischer Geschichtsschreiber, der die 70 nach Christus gelebt hat, hat das Folgendes über das Haus vom Herodes geschrieben. Der Palast war voll der schlimmsten Gräueltaten. Jeder erdichtete im Sinne seiner Feindschaft und seines Hasses die entsprechenden Verleumdungen. Und viele missbrauchten die Mordgier des Königs gegen ihre Gegner. Also wenn man einen wollte beseitigen, Gegner von sich, hat man nur mit dem Herodes sagen, du, das ist ganz gefährlich, er hat es auf dich abgesehen und schon war er beseitigt. Die Lüge fand sofort Glauben und die Strafe war noch schneller als die Verleumdungen. So wurde einer, der eben noch Ankläger war, zum Angeklagten und man führte ihn mit dem von ihm Beschuldigten ab. Des Königs Verbitterung stieg so weit, dass er nicht einmal einen Unverdächtigen freundlich ansah und auch seinen Freunden äußerst schroff begegnete. So kann es uns nicht überraschen, dass der Herodes außer sich war, als er gehört hat, dass da ein König geboren worden ist. Dass wir Weise aus dem Morgenland sogar kommen und nach ihm fragen. Wo ist der König der Juden, fragen sie. Wo kürzlich geboren worden ist. Wir haben seinen Stern gesehen aufgehen und sind gekommen, ihm Ehr zu erweisen. Es ist beeindruckend, dass die Weisen den Stern entdeckt haben und dass sie die Bedeutung gekannt haben. Das ist das Interessante. Sie haben davon müssen Kenntnis haben, dass die Juden auf einen besonderen König warten. Ein König, der für die ganze Menschheit von grösster Bedeutung wird sein. Warum hätten sie sonst wollen, dem König Ehre erweisen? Sind ja damals viele Könige geboren worden. Faszinierend, dass das ganze Universum die Ankunft vom grossen König anzeigt. Der Himmel verkündet die Ankunft vom König aller Könige. An Weihnachten ist nicht alles aus einem stillen Ort passiert. Sogar das Universum ist in Bewegung gesetzt worden. Wenn Gott sein Heilshandeln vorantreibt, dann kommt das Universum in Bewegung. So wird es auch dann sein, wenn Jesus das nächste Mal kommt. Die die Bibel gut kennen, die wissen, wir warten auf das nächste Mal, wo Jesus nochmal wird kommen. Und Jesus selber sagt zu dem, die Sonne wird sich verfinstern und der Mond wird nicht mehr scheinen. Die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte des Himmels werden aus dem Gleichgewicht geraten. Dann wird das Zeichen des Menschensohns, also von Jesus, am Himmel erscheinen und alle Völker der Erde werden jammern und klagen. Sie werden den Menschensohn mit großer Macht und Herrlichkeit auf den Wolken des Himmels kommen sehen. Auch da, das ganze Universum verkündet die Ankunft von Jesus. Gott, der Schöpfer, kann in seiner uneingeschränkten Macht das ganze Universum in seine Verkündigung einbeziehen. Also das Interessante ist für mich nicht der Stern, wo die Weisen entdeckt haben. Das Interessante finde ich, dass die das Wissen über einen jüdischen König hatten, dass das Wissen, dass so ein grosser König kommen wird, weit über die Grenzen Israels heraus bekannt war. Die Sonderstellung von Jesus war bereits bei seiner Geburt weit über die Grenzen Israels bekannt gewesen. Und so ist das ganz normal, finde ich, wenn Gott, der Schöpfer vom Himmel und von der Erde, Menschen besucht. Das kann ja nicht nur einfach so ganz normal ablaufen. Gott kommt in die Welt. Und vermutlich ist der Herodes ein bisschen bleich geworden, als er gehört hat, der König von den Juden ist geboren. Als der König Herodes das hörte, erschrak er. Und mit ihm ganz Jerusalem. In seinem fanatischen Wahn hat er sogar in dem kleinen Kind eine Bedrohung gesehen. Ich meine, das ist ein Säugling. Hätte ich sagen, ja, ich bin jetzt so alt und bis dann der gross ist, bin ich eh schon gestorben. Nein, das hätte er nicht können. Er war in so einem Wahn hinein, dass ihn das einfach keine Ruhe hat. Und die Einwohner von Jerusalem sind verschrocken und sie sind verschrocken, weil sie vielleicht Angst gehabt haben vor dieser willkürlichen Reaktion, die der Herodes könnte auf die Nachricht haben. Was für schreckliche Massnahmen er ergreifen würde. Und Befürchtungen vom jüdischen Volk, wenn sie die gehabt hätten, sind natürlich gerechtfertigt gewesen, weil Herodes nachher in Bethlehem ein Massaker angerichtet hat. Herodes hat auch gewusst, dass die Juden auf den König warten. Das ist, wenn es über die Grenze heraus bekannt war, sicher auch in Israel bekannt gewesen. Und er hat genau wissen, wo der König geboren worden ist. Der Herodes hat also die führenden Priester und alle Schriftgelehrten vom jüdischen Volk zusammengenommen und sich erkundigt, wo der Messias denn geboren werde. Und die jüdischen Priester und Schriftgelehrten haben die Antwort nicht in den Sternen gesucht, sondern bei den Propheten, in den Schriften, die sie hatten. Und sie haben nicht lange suchen müssen, vielleicht haben sie gar nicht suchen müssen, weil sie haben gewusst, was die Propheten sagen. Und so sagen sie am Herodes, in Bethlehem, in Judäa, wird der König geboren werden. Und sie haben auch können sagen, warum sie das wissen. Es ist so, in der Schrift durch den Prophet vorausgesagt. Der Prophet Micha hat 700 Jahre bevor Jesus geboren ist, schon bereits angekündigt, dass der Herrscher, der das Friedensreich wird aufrichten, in Bethlehem geboren werden wird. Das ist unglaublich. Dass Gott, das ist quasi Präzision Gottes, dass normalerweise sind Könige in den Palast geboren. Das wäre ja Jerusalem gewesen. Aber weil Jerusalem nicht mehr unter jüdischer Herrschaft war, sondern unter römischer. Und so hat die Ankündigung, dass er in Bethlehem kommt, auch gezeigt, in was für Umstände Jesus auf die Welt kommt. Und Gott hat es geschafft, dass Jesus in Bethlehem auf die Welt kommt, obwohl seine Mutter in Nazareth gelebt hat. Das ist absolute Perfektion Gottes. Er bringt das, was er verspricht, genau auf den Punkt an. Also der Prophet Micha hat das 700 Jahre vorher schon niedergeschrieben. Und so weisen sie auch die Gelehrten der Herodes auf die Stelle hin, wo es heisst beim Prophet Micha, du Bethlehem in der Stadt Juda, du bist keineswegs die unbedeutendste unter den Städten Judas. Denn aus dir wird ein Fürst hervorgehen, der mein Volk Israel führen wird, wie ein Hirte seine Herde. Die Bibel ist eben zuverlässig in ihren Aussagen. Der Herodes hat jetzt möglichst schnell eine Lösung finden, wie er den König beseitigen kann. Er hat die Weise heimlich zu sich gerufen und hat den genauen Zeitpunkt sie gefragt, wenn sie denn den Stern zum ersten Mal gesehen haben. Er hat wissen, wann ist das Geburtsdatum von dem König. So hat er sein Alter ungefähr herausfinden können. Dann schickt er die Weise nach Bethlehem und sagt, Geht und erkundigt euch genau nach dem Kind und dann sagt er, und gebt mir Bescheid, sobald ihr es gefunden habt, dann kann ich auch gehen und ihm Ehre erweisen. Ich muss sagen, jedes Mal, wenn ich die Stelle lese, dann vertrage ich das fast nicht. So ein Heuchler. Geht, suchen und kommen und sagen mir, und dann kann ich auch gehen und ihm Ehre erweisen. Was für ein verlogener, herzloser Mensch. Er wäre gegangen und hätte ihn umgebracht. Nichts anderes. Er wäre immer selber gegangen. Jesus ist kaum in die Welt gekommen und schon bereits verfolgt worden. Kaum geboren, hat man ihn töten. Und man könnte sich jetzt fragen, warum Gott die Weisen nicht direkt nach Bethlehem geschickt hat. Klar suchen die Weisen den König in der Hauptstadt, im Palast. Aber Gott hätte sie doch mit dem Stern direkt nach Bethlehem führen können. Und so hätte das Massaker vermutlich in Bethlehem können verhindert werden. Doch Gott hat wollen, dass die Weisen zuerst in den Palast gehen. Gott hat wollen, und davon bin ich überzeugt, dass der Herodes, alle politischen Machthaber, alle religiösen Führer und das ganze Volk in Jerusalem gehört, dass der König der Juden geboren ist. Alle sollen es wissen. Und eigentlich sollte es uns verwundern, dass nicht massenweise Juden nach Bethlehem geströmt sind, nachdem das bekannt worden ist, um den König Ehre zu erweisen. Warum laufen sie nicht? Warum? Es ist unbegreiflich. Aber es ist halt so, wie Johannes das in seinem Evangelium geschrieben hat, Gott ist zu seinem Volk gekommen, aber sie haben nichts von ihm wissen. So ist es manchmal auch bei uns. Wir wissen alle, die Geschichte kennen alle, die Geschichte von Weihnachten, die Geschichte von Ostern. Aber viele Menschen interessiert das gar nicht. Obwohl das ihr Leben auf eine ganz neue Grundlage stellen würde. Obwohl sie im Frieden erfahren würden, wo sie da ohne Jesus nicht erfahren. So wie die Weisen nicht direkt ihr Ziel erreicht haben, so ist es auch manchmal in unserem Leben. Gottes Pläne sind oft anders als unsere Pläne. Und was wir als Umweg anschauen, könnte bei Gott auch eine Absicht sein. Vielleicht möchte er etwas bewegen, was uns verborgen bleibt. Für mich persönlich ist diese Tatsache sehr hilfreich. Ich habe erlebt, dass Gott mich auf krummen Weg, ich sage immer auf krummen Weg, gerade geführt hat. Im Rückblick finde ich das sehr faszinierend. Und für mich ist das sehr beruhigend. Gibt mir eine gesunde Gelassenheit, denn ich weiss, Umwege können Gelegenheiten sein. Und ich weiss, ich muss nicht alles in meinem Leben können erklären, wo krumm gelaufen ist. Es ist, wie es ist. Vielleicht hat Gott etwas mit dem gemacht. Und wenn ich zum Beispiel nur kaufe, und kaum habe ich sie gekauft und angelegt, sie nicht richtig läuft, ist das grundsätzlich natürlich ärgerlich. Eine neue Uhr sollte schließlich laufen, vor allem wenn es eine Schweizer Uhr ist. Aber das ist mir eben auch schon passiert. Jetzt kann ich mich dumm und dämlich ärgern, oder ich habe da drin eine Gelegenheit gesehen, den Uhrmacher nochmal zu treffen, oder der, der mir die Uhr verkauft hat, und vielleicht so eine Beziehung entsteht und ein Gespräch. Vielleicht ist das eine Gelegenheit. Wir wissen es nicht, aber wir können es als so wahrnehmen. Vermutlich sind die Weisen über die Reaktion am Hof ein bisschen irritiert gewesen. Das ganze Jerusalem verschreckt sich, kommt von weit her, um dem König Ehre zu geben, und dann merken sie, da bricht wie eine Panik aus. Sie wissen es, sie haben es nicht einmal gewusst. Wie kann es sein, dass der König da in dem Volk für das er gekommen ist, unbekannt ist. Jedenfalls, sie haben sich Richtung Bethlehem auf den Weg gemacht, ohne genau den Aufenthaltsort von Maria und Josef und Jesus zu kennen. Und plötzlich ist der Stern wieder vorgekommen. Haben sie den Stern gesehen, wo sie auf dieser Reise vermutlich nicht weiter begleitet hat, weil sie haben gewusst, König von Juden, also wir gehen nach Jerusalem. Der Stern, den sie hatte aufgehen sehen, zog vor ihnen her, bis er schließlich über dem Ort stehen blieb, wo das Kind war. Leider wissen wir nicht, wie sie das erkannt haben und wie das Haus gezeigt hat. Es gibt verschiedene Theorien, zum Beispiel, dass der Stern sich im Brunnen vom Haus gespiegelt hat oder wie auch immer. Die Hauptsache ist, sie haben es gewusst, wo es ist. Und sie sind wirklich glücklich gewesen. Als sie den Stern gesehen haben, sind sie überglücklich gewesen. Vielleicht haben sie sich ja gefragt, haben wir das richtig verstanden und haben wir den Stern richtig gedeutet? Sind wir so weit gereist, oder? Und die haben keine Ahnung in Jerusalem und er schickt uns nach Bethlehem. Er weiß, ob der wirklich dort ist und jetzt kommt der Stern und jetzt wissen sie, doch, wir sind am richtigen Ort. Die sind richtig happy gewesen. Das sind doch sonderbare Gegensätze. Die Juden verschrecken über die Nachricht, dass ihr König auf die Welt gekommen ist. Und die Heiden sind überglücklich, dass sie den König der Juden können Ehre erweisen können. Was für ein Paradoxum. Die sich freuen, freuen sich nicht. Und die anderen, die freuen sich riesig. Verkehrte Welt. Anbetend fallen sie vor Jesus nieder, die gebildeten, einflussreichen Männer. Sie haben sich vor Jesus niedergeworfen und haben ihm Ehre erwiesen. Was für ein Bild. Männer aus fernem Land fallen auf ihre Angesichter, um dem kleinen königlichen Kind Ehre zu erweisen. Vor einem kleinen Kind. Und sie haben die Schätze für ihn geholt, die sie mitgebracht haben. Das ist Gold, Weihrauch und Myrrhe. Was in dem Moment vor sich gegangen ist, an dieser Krippe oder in dem Haus, muss ich sagen, das war prophetisch auch schon angekündigt. Die Weisen vertreten symbolisch Menschen aus den Heidenvölkern, die Jesus verehren werden. Darum die internationale Ausstrahlung von Jesus schon bereits nach seiner Geburt. Mit seiner Geburt hat das schon angefangen. Es ist ein Zeichen dafür, dass Jesus nicht nur König der Juden ist, sondern er ist genauso König über alle Könige von allen Menschen. Von allen Nationen. In Bethlehem ist zeichenhaft passiert, was der Prophet Jesaja angekündigt hat. Karawanen von hochbeladenen Kamelen kommen aus Midian und Epha. Die Leute aus Saba kommen mit Gold und Weihrauch und rühmen meine mächtigen Taten. Die Heide erwiesen dem Messias und somit dem Schöpfer vom Himmel und von der Erde ihre Ehrerbietung. Sie beten Christus an. Und damit haben sie ihr Ziel erreicht. Und jetzt kommen sie in einem Traum weitere Anweisungen über. Es wird ihnen gesagt, sie sollen nicht zum Herodes zurückgehen, sondern sie sollen gerade direkt auf direktem Weg ihres Land zurückreisen. Und das haben sie dann auch gemacht. Vom ersten Tag an hat Jesus internationale Ausstrahlung. Die Weisen aus dem Morgenland, vermutlich aus Babylon, sind angereist und zeigen in aller Deutlichkeit, dass Jesus weit über die Grenzen von Israel heraus von grösster Bedeutung für die Menschheit sein wird. Die Weisen haben den Stern aufgegeben und haben gewusst, jetzt ist der König der Juden geboren. Und der König der Juden, der wird für uns die ganze Menschheit von grösster Bedeutung sein. Darum gehen wir jetzt und tun die Ehre erweisen. Menschen aus allen Nationen werden durch den König gerettet und gesegnet werden. Und die Geschichte der Weisen zeigt uns im Kleinen, was einmal im Grossen passieren wird. Dass wir grossartig und beeindruckend sind. Menschen aus allen Nationen werden Jesus Ehre erweisen. Wie Johannes in der Vision sieht, denn nachdem Jesus wiedergekommen ist und wir in der Herrlichkeit werden sein, da sieht Johannes Folgendes. Ich sah eine riesige Menschenmenge aus allen Stämmen und Völkern, Menschen aus aller Sprachen und Kulturen. Es waren so viele, dass niemand sie zählen konnte. In weiße Gewänder gehüllt standen sie vor dem Thron und vor dem Lamm, hielten Palmzweige in den Händen und riefen mit lauter Stimme, die Rettung kommt von unserem Gott, der auf dem Thron sitzt, und von dem Lamm. Da werden wir sehen, was vor quasi das Bild, das wir an der Krippe haben, oder dem Haus, wo Maria und Josef waren, dass alle Nationen werden den König einmal verehren. Wer Jesus liebt und ihm nachfolgt, wird zu den Menschen gehören, die sich da vor dem Thron niederwerfen. Und wenn du noch nicht dazu gehörst, so trennt dich eigentlich nur ein Gebet davor, dass du in dem wunderbaren Moment kannst dabei sein kannst. Ein Gebet, wo du dein Leben Jesus anvertraust. Und dann wird es Weihnacht, auch in deinem Leben. Denn Weihnacht ist nicht eine Stimmung. Ich hatte die Weihnachtsstimmung auch gern, kein Problem mit dem. Aber Weihnacht ist etwas, was mit mir passiert, im Glauben an Jesus Christus, dass er mir ein neues Leben schenkt. Frieden. Ein Frieden, der uns die Welt nicht geben kann. Und bis es so weit ist, sollten wir nicht aufhören, Jesus zu verehren, als unser König und ihm zu dienen. Denn bis heute gilt, was der Engel, der Hirte, verkündigt hat. Ehre und Herrlichkeit sind Gott in der Höhe und Frieden auf Erden bei den Menschen, wo sein Wohlgefallen auf ihnen ruht. Und das sind die Menschen, die Jesus nachfolgen. Ich bete mit uns. Ja, ich danke dir, Vater, dass gerade das Ereignis mit diesen Weisen aus dem Morgenland uns zeigt, dass es deine Idee schon von Anfang an war. Nicht einfach nur für einen Flecken oder für ein Volk zu kommen, sondern du hast immer alle Menschen im Blick gehabt. Denn deine Liebe ist uneingeschränkt. Sie macht nicht Halt von irgendeiner Nation, sondern jeder Mensch liebst du und du bietest ihm deine Liebe an. Ich danke dir für das schöne Bild von diesen Weisen, wo das schon aufzeigt, dass die Ausstrahlung von dir, Jesus, schon von Anfang an international war. Und wie wir jetzt heute, bald 2000 Jahre später, sehen, gibt es weltweit überall Menschen, die dich lieben und dir nachfolgen. Und wir freuen uns auf den Tag, wo wir dich von Angesicht zu Angesicht sehen werden und dich anbeten und deinen Namen rühmen. Amen.